gerade in Städten ist es doch das Schöne, dass Klimaschutz gleich Lebensqualität ist. Ja, also man hat gleich Fans auch sozusagen in der Stadtbevölkerung, die eben da auch mitmachen.
Wasser erzählt die Wahrheit über Klimaschutz. Man sieht es nicht in abstrakten Zielkurven, sondern in dem, was unsere Systeme täglich leisten müssen. Wenn Dürre Speicherstände drückt oder wenn Starkregen Netze überfordert, dann wird spürbar, wie eng Klimaschutz und die Stabilität unserer Wasserinfrastruktur zusammenhängen. Gleichzeitig zeigt sich, Klimaschutz ist keine abstrakte Idee. Er entscheidet sich im Betrieb, in Prozessen, Systemen und in Investitionen, die heute für morgen getroffen werden müssen. Und darum freue ich mich besonders auf meinen heutigen Gast. Sie führt die Stiftung Klimawirtschaft und arbeitet mit Unternehmen, Branchen und politischen Entscheidern daran, Klimaschutz in die Umsetzung zu bringen. Konkret, verlässlich, investierbar. Sie ist eine der profiliertesten Stimmen, wenn es darum geht, wirtschaftliche Transformation und politische Rahmenbedingungen zusammenzuführen. Zuvor war sie viele Jahre in der Energie- und Mobilitätspolitik aktiv, unter anderem im Umfeld städtischer Infrastruktur. Diese Erfahrung prägt sie bis heute mit ihrem Blick auf Systeme, Abhängigkeiten und das Zusammenspiel von Sektoren. Und sie macht sie heute zu meiner idealen Gesprächspartnerin, wenn wir über Schnittstellen zwischen Wirtschaft, Klimaschutz und der Wasserwirtschaft sprechen. Herzlich willkommen bei Kanal Royal, dem Podcast der DWA, der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Mein Name ist Lisa Irwin-Bross und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Frau Sabine Nallinger.
Ich freue mich auf das Gespräch.
Frau Nallinger, wir starten bei Kanal Royal immer mit 5 Kurzfragen. Und da wäre meine erste an Sie, Klimaschutz in 3 Worten, welche wären das?
Langfristigkeit, Lebensqualität, mitmachen.
Ah ja, schön. Welcher Mythos in der Debatte Klimaschutz versus Wirtschaft nervt Sie am meisten?
Dass Klimaschutz als Investitionskiller und Wirtschaftskiller dargestellt wird und es ist genau der Gegenteil. Dekarbonisierungstechnologien sind der Exportschlager von Deutschland.
Gehen wir gleich auch noch tiefer rein.
Gerne.
Was war Ihr stärkster Aha-Moment in den letzten Monaten?
Dass wir eine Kehrtwende in der Energiewende gerade beobachten im politischen Berlin.
Ja, das ist bedauerlich. Was macht Ihnen realistisch Hoffnung? Woran sehen Sie Fortschritt?
Also wenn ich sehe, dass das Thema Klimaschutz auf Platz 3 in Deutschland, in der Bevölkerung noch immer ist, obwohl es eigentlich runtergeschrieben wird, dann gibt mir das schon Hoffnung. Die Menschen haben kapiert, ohne Klimaschutz haben wir keine Lebensgrundlage. Wir müssen unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft auf Klimaschutz stellen.
Auf jeden Fall. Und die 5. führt direkt in den Unternehmeralltag. Woran merken Sie in Gesprächen am schnellsten, dass Klimaschutz dort kein PR-Thema, sondern echte Transformation ist?
Naja, wenn ich die Investitionen anschaue, ne? Also dass Unternehmen einfach ganz klar sehen, wenn sie sich jetzt nicht klimaneutral aufstellen, werden sie nicht überleben. Und es kommt ganz klar in den Gesprächen raus. Ja? Also entweder sie stellen ihre Produktion in Richtung Klimaneutralität auf oder die Kosten werden aus dem Ruder laufen und sie werden an den Standorten, wo sie keinen Klimaschutz betreiben, nicht mehr produzieren können.
Okay, ja danke, das ordnet schon viel ein. Viele, die jetzt zuhören, kennen möglicherweise die Stiftung Klimawirtschaft vom Namen, aber noch nicht die Arbeit dahinter. Könnten Sie uns nochmal mitnehmen, wofür steht die Stiftung ganz konkret und wie arbeiten Sie dran, dass die Unternehmen den Klimaschutz auch tatsächlich betreiben?
Also erstens mal sind wir tatsächlich als Stiftung 2 Grad gestartet, übrigens schon vor fast 20 Jahren. Also wir sind schon richtig lange dabei, haben uns dann nach den Diskussionen auf der Klimakonferenz in Paris, wo das 1,5 Grad Ziel ausgerufen worden ist, schweren Herzens dann einen neuen Namen gegeben, nämlich Stiftung Klimawirtschaft. Und die Stiftung steht dafür, dass fortschrittliche, progressive, verantwortungsbewusste Unternehmer sich für das Thema einsetzen, weil sie darin nicht nur die Verantwortung als Unternehmer sehen, sondern tatsächlich auch ein Business Case, dass das die Zukunft ist. Das sind Unternehmen, die sich zukunftsfähig aufstellen, die sich bei uns in der Stiftung engagieren. Und wir schauen mit den Unternehmen gemeinsam, vor allem branchenübergreifend, wie wir Klimaschutz noch weiter optimieren können. Aber vor allem kommen wir ins Gespräch mit Entscheidern und Entscheiderinnen aus der Politik hier in Berlin, aber auch in Brüssel, um eben wirklich für das Thema zu werben. Weil ich höre immer noch, ich komme gerade auch aus dem Gespräch mit Kollegen aus dem Bundestag, dass wir in Deutschland die Musterschüler wären und vorne dran und es hier alles so teuer ist. Und wer etwas rumreißt und sich andere Wirtschaftsstandorte auf der Welt anschaut, sieht, dass wir wahrlich keine Musterschüler sind, sondern dass wir in vielen Themen mittlerweile ins Hintertreffen geraten sind. Und ich bin überzeugt davon, wir in Deutschland haben eben vor allem die Brainpower, die Ingenieurwissenschaft, und wir werden nur dann erfolgreich sein, wenn wir tatsächlich auch unsere Universitäten und Wissenschaften einbeziehen. Und da ist eben das Thema Dekarbonisierungstechnologien für mich ganz vorne dran. Ich bin überzeugt, wenn wir den nächsten Schritt jetzt nicht schaffen und da wirklich Exportweltmeister in Dekarbonisierungstechnologien werden, habe ich keine Fantasie, womit wir in Zukunft hier die Wertschöpfung in Deutschland schaffen wollen.
Die Frage ist tatsächlich, die treibt mich auch um. Was sind denn beispielsweise Mitglieder, die sich bei Ihnen einbringen? Wen kann man sich darunter vorstellen? Oder ist das eher ein Geheimnis?
Nein, die sind ja auch auf unserer Website, LinkedIn und so weiter. Wir haben tatsächlich eben die großen Konzerne bei uns, auch etwas Mittelstand, weil wir schon die Wirtschaft abbilden wollen. Wir wollen die verschiedenen Branchen abbilden. Also bei uns ist es von Salzgitterstahl über Heidelberg Materials, über die chemische Industrie mit Wacker Chemie, aber auch Puma und die Otto Group für den Handel. Dann haben wir vor allem auch Finanzinstitute wie BNP Paribas, Union Investment, weil das Ganze muss ja auch finanziert werden, bis hin zur Logistikbranche. Alles vertreten in der Stiftung, und das ist auch unser großes Pfund, dass wir sozusagen nicht für ein Unternehmen oder eine Branche sprechen, sondern in der Stiftung schon die wichtige Arbeit machen und Konsense finden, sowohl was das Thema ETS 1 und 2, CBAM, Leitmärkte und so weiter angeht, vermitteln wir zwischen den Branchen und finden eine einheitliche Sicht auf die Dinge, wie man vorangehen könnte. Und das ist, glaube ich, der große Wert, den wir schaffen.
Es klingt, als würden Sie einen sehr, sehr großen Hebel betätigen, aber auch eine große Wirkung erzielen. Ja, lassen Sie uns noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Wie wird denn aus Ihrer Sicht Klimaschutz am Ende wirklich vom Ziel zur Realität? Und jetzt kommt die Folgefrage, und was kann die Wasserwirtschaft dazu beitragen? Also wie gehen Unternehmen vor, die jetzt beispielsweise mit Stahl noch sehr, sehr viel CO2 ausstoßen? Wie werden die klimaneutral?
Also ein Unternehmen muss natürlich erstmal schauen, wo sind die großen Emittenten, nicht? Also da muss man ja ran, wo man große Hebelwirkung hat. Und das Zauberwort ist natürlich in fast allen Branchen Elektrifizierung und dann ausreichend grünen Strom. Deswegen macht mich ja auch gerade das Netzpaket und unsere Diskussion um den Ausbau der erneuerbaren Energien eben wirklich nervös, weil das ist die Grundlage. Die Unternehmen brauchen diese Planbarkeit. Sie brauchen eben viel grünen Strom und sie brauchen bezahlbaren grünen Strom. Und ich finde, egal wer an der Bundesregierung ist, das muss das Ziel allen voran sein. Ich meine, wir sehen es jetzt auch wieder im Iran-Konflikt, wie sehr wir abhängig sind und wie sehr schnell die Energiepreise in den fossilen nach oben schnellen. Heute habe ich gelesen, die Fernwärmepreise steigen, Erdgaspreise steigen, Benzinpreise steigen. Also wenn wir es jetzt nicht kapieren, dass wir uns unabhängig machen müssen, um nicht von irgendwelchen Entscheidungen, die wir 0,0 beeinflussen können, plötzlich uns wiederfinden in einer Situation, wo wir einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sind, weil wir einfach die fossilen Energien importieren, dann verstehe ich es wirklich nicht mehr. Wir wissen, wie es geht. Wir haben die Player, die das umsetzen können. Und jetzt müssen wir eben noch effizient werden und die Energiewende wirklich effizient machen, wirtschaftsnah machen und auch dorthin die Energie bringen, wo die großen Produktionsstandorte sind.
Ja, ein Aspekt, der in diesem Thema Elektrifizierung und grüne Energien immer wieder auch zur Sprache kommt, ist das Thema grüner Wasserstoff. Und ist ja für viele Industrien auch ein wirklicher Schlüssel. Und der Markthochlauf braucht gewisse Rahmenbedingungen, die Netze, aber auch kommunale Schnittstellen etc. Wo ist aus Ihrer Sicht Wasserstoff wirklich unverzichtbar und wo wird er überschätzt?
Naja, also im ganzen Bereich des Landverkehrs verstehe ich es überhaupt nicht, dass wir überhaupt noch über Wasserstoff reden. Er ist einfach ein Vielfaches teurer als der batterieelektrische Antrieb. Deswegen sind es für mich Scheindiskussionen, beim Landverkehr über Wasserstoff nachzudenken. Wir brauchen ihn aber bei der Luftfahrt und wir brauchen ihn für den einen oder anderen Produktionsprozess in der Industrie. Und dafür sollten wir ihn auch verwenden. Und dann wäre es natürlich toll, wenn wir da europäisch denken würden, stark europäisch denken würden und auch an ein europäisches Wasserstoffnetz. Aber soweit ich so höre, fehlen uns da tatsächlich auch die Partner in Europa, was mich gerade sehr beunruhigt.
Wir haben in der Wasserwirtschaft auch schon häufiger darüber diskutiert und es gab auch schon Ansätze für Pilotprojekte, denn wir brauchen in der Abwasserreinigung sehr, sehr viel Sauerstoff. Und wenn man jetzt Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff trennen würde mittels Elektrolyse, dann könnte man ja möglicherweise die Prozesse auch koppeln und somit Kläranlagen und die Wasserstoff benötigende Industrie miteinander in Einklang bringen. Es gab mal ein Projekt in Mainz, das geplant wurde. Leider ist da wohl die Förderung nicht zustande gekommen. Aber ich glaube, dass solche Konzepte so gerade für die Industrie und Stadtquartiere, wo eben Abwasser anfällt, durchaus auch spannende Konzepte sein könnten.
Ja, absolut. Ich denke sowieso, dass wir noch unheimliche Effizienzen haben, wenn wir eben tatsächlich übers eigene Unternehmen hinausschauen. Wir sehen das ja auch bei der CO2-Speicherung zum Beispiel, das in unseren Unternehmen, ich denke jetzt gerade Heidelberg Materials, die bei uns sehr engagiert sind, wenn man da gleich auch eine Weiterverwertung eben dann sieht und es auch gleich die Unternehmen eben zusammenbringt, da haben wir unheimliche Effizienzen noch zu heben. Und das müssen wir, glaube ich, in den nächsten Jahren tun. Wir werden viel investieren müssen und müssen eben auch wirklich uns sehr klug anstellen, miteinander reden, dass wir auch sehen, wie wir kooperieren können und müssen auch immer links und rechts schauen, um einfach Kooperationen ausfindig zu machen, weil ich glaube einfach, dass wir da noch effizienter werden können, wenn wir wirklich groß denken und Projekte gesamtheitlich auch betrachten.
Gesamtheitlich und langfristig, wenn Unternehmen Klimaschutz wirklich ernsthaft betreiben wollen, dann ist das nicht nur eine Schönheitsreparatur im Jahresbericht, sondern wirklich Entscheidungen, die langfristig sind, die aber auch Materialien, Energie, Lieferketten, Sie hatten es ja gerade schon angesprochen, alles betrifft. Was sind denn so heute die typischen Transformationsmuster, die Sie in Unternehmen sehen, die auch jetzt noch wirklich Klimaschutz vorantreiben wollen? Und woran scheitert es dann doch manchmal?
Naja, also die Transformationsmuster, also erstens mal die gute Nachricht ist, dass eben im Widerspruch zur öffentlichen Meinung vielleicht gerade, dass Klimaschutz depriorisiert wird, die Unternehmen voll weitermachen. Ja, also unsere Unternehmen arbeiten alle international. Allein schon die internationalen Märkte erfordern eben wirklich auch ein entsprechend klimaneutrales Wirtschaften. Das heißt, die Unternehmen bleiben an ihren Strategien dran. Vielleicht wird das eine oder andere Schleife mehr gedreht, weil
das
jetzt gerade
ja
der Kostendruck ist. Ja,
schon mal gut zu hören.
Ja, aber die Unternehmen bleiben an ihren Strategien dran und gehen da auch vorwärts. Und was sind die großen Hebel und die Schritte? Ich denke, es ist eben in vielen Bereichen einfach, wird es, was ich vorher schon sagte, die Elektrifizierung sein und wie gehen wir ran? Und die Hemmnisse sind eben gerade zum Beispiel bei der Elektrifizierung, dass die Unternehmen eben tatsächlich nicht rechtzeitig Anschlüsse bekommen. Mhm. Ja, eben dass Umspannwerke, Anschlüsse einfach sich über Jahre verzögern und die Unternehmen dann tatsächlich auch abwandern und ihre Produktionsstandorte eben außerhalb Deutschlands errichten, weil hier einfach keine Verlässlichkeit und Planbarkeit gegeben ist. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem, das wir angehen müssen. Deswegen müssen eben auch tatsächlich Netzbetreiber, Versorger und die abnehmende energieintensive Industrie da an den Tisch. Und wir müssen darüber reden, wie wir das in Deutschland hinbekommen. Das kann wirklich nicht sein. Ich höre auch immer wieder, dass bei uns, wie auch bei den Wärmepumpen, alles doppelt so teuer ist als im europäischen Ausland, wo ich mich auch frage, hey, dann müssen wir wirklich mal in die Kostenstrukturen schauen, warum bei uns eben Netzanschlüsse so viel teurer sind. Und da geht es pro Unternehmen um Millionenbeträge. Aha. Ich war gerade mit einem Unternehmen hier im Bundestag unterwegs, die wollen einen Netzanschluss und reden von 30 Millionen. Im Ausland kostet es 15 Millionen. Und da frage ich mich schon, was bei uns da schiefläuft, dass wir eben tatsächlich solche Kosten eben in Deutschland haben im Vergleich zu den Nachbarn, die direkten Nachbarn, wo es wesentlich günstiger ist.
Ja. Ja, das Thema, wie können sich eigentlich oder wie kann die Wasserwirtschaft sich noch mehr im Klimaschutz engagieren, haben wir ein ganz spannendes Beispiel. Und zwar waren in der Vergangenheit Kläranlagen häufig, zumindest im Kommunalen, mit die größten Stromverbraucher. Es war also die Energiebilanz von Kläranlagen war alles andere als schön. Gleichzeitig gibt es jetzt inzwischen Anlagen, die inzwischen energiepositiv sind und aus Klärgas Energiegewinn gleichzeitig auch noch Wärme verwendet wird und somit die Anlagen ein wirklicher Klimaschutzakteur geworden sind. Jetzt stellen wir fest, ist es so, dass auf europäischer Ebene es eine neue EU-Kommunalabwasserrichtlinie gibt, die vorschreibt, dass jetzt nach und nach alle Kläranlagen energieneutral werden müssen und wirklich der Energieverbrauch, aber auch das Energiemanagement nochmal zentral in den Fokus rückt. Jetzt zeigt sich, dass hier quasi eine Pflicht aus der Politik kommt. Sieht man solche Regelungen gerade auch noch an anderen Stellen oder wird Klimaschutz eigentlich eher wieder Freiwilligkeit? Und wie stehen Sie so zu der Pflicht zum Klimaschutz? Ist das ein gutes Mittel oder würden Sie eher sagen, Finger weg davon?
Also am sympathischsten finde ich tatsächlich, wenn Klimaschutz überzeugt und auch tatsächlich wirtschaftlich überzeugt, ja. Und ich mache mal das Beispiel Wärmepumpen. Jetzt kann man da Verordnungen machen und vorschreiben und was weiß ich was. Also ich bin der festen Überzeugung, wenn man alleine jetzt technisch auf Heizen im Gebäude schaut, wird sich die Wärmepumpe durchsetzen. Und wir sehen das ja zum Beispiel gerade bei unseren Nachbarn in Österreich, die haben kaum Vorgaben gemacht und die Wärmepumpenabsätze gehen durch die Decke. Ja, also was wir brauchen, sind aber die richtigen Rahmenbedingungen. Das ist mir ganz wichtig. Also sofern eben Erdgas noch so günstig ist und Strom so teuer, werden wir diese Technologien nicht verkaufen. Das heißt, der Gesetzgeber, die Bundesregierung, muss es schon hinbekommen, dass wir jetzt wirklich eben elektrische, grüne Elektrizität zu maximal 2,5-fachen oder so hinbekommen wie zum Erdgas. Und das ist jetzt tatsächlich eine politische Maßnahme. Die einzelnen Technologien werden sich durchsetzen, egal ob es jetzt E-Mobilität ist, ob es jetzt, wie Sie gerade auch aus der Wasserwirtschaft berichten, das werden die Unternehmen machen. Ja, die Politik muss aber natürlich die wesentliche Grundlage schaffen. In dem Fall ist es eben tatsächlich eben bezahlbar grüne Energie.
Sie hatten gerade das Thema Wärme ja auch schon mal angesprochen. Auch hier ist es ganz spannend, denn das ist aus meiner Sicht auch ein Klimaschutzhebel, den jeder von uns gerade jetzt im vergangenen Winter wieder gemerkt hat. Jetzt steigen wieder Gas- und Ölpreise und es wird richtig teuer. Was ist aber so aus Ihrer Sicht der entscheidende Punkt, damit Menschen und Unternehmen investieren und nicht abwarten? Also die Sie jetzt noch nicht überzeugt haben. Was würden die jetzt tun, gerade wenn ist alles teurer wird möglicherweise?
Naja, ich sag mal so, durch den Iran-Krieg stellen wir jetzt gerade schon fest, wie abhängig wir von den Fossilen sind und wie schnell die Preise nach oben schnellen. Ich habe zum Beispiel in München einen Fernwärmeanschluss und habe heute gelesen, dass die Fernwärme extrem teuer wird, weil die ja auf Erdgas setzt. Und das wird die Menschen schon überzeugen. Also wenn es nicht das Thema Umwelt ist, dann wird es jetzt wirklich das Thema Resilienz und Unabhängigkeit von fossilen Energiequellen sein. Und wir werden immer abhängig sein von den Fossilen. Wir haben einfach nicht entsprechend ausreichend eigene fossile Energien. Und deswegen alleine schon aus dem Grund heraus, dass wir uns da nicht abhängig machen, glaube ich, das ist schon Motivation genug und es ist sehr einleuchtend und das verstehen die Menschen.
Ja, wir hatten auch im letzten Jahr ein durchaus interessantes Setting, denn im Zuge der kommunalen Wärmeplanung kam auf einmal das Thema Wärme aus Abwasser deutlich mehr in den Fokus, ein Thema, zu dem wir schon seit vielen, vielen Jahren ein Regelwerk haben als DWA, also ein Thema, das nicht neu für uns war, aber eben durch die kommunalen Wärmeplanungsansätze wurde auch die Möglichkeiten, indem ich Wärme aus dem Kanal oder auch aus dem Ablauf der Kläranlage gewinne, noch mehr in den Fokus gerückt und damit eben die Fernwärme ersetzt, weil ich direkt vor Ort an mein Kanalnetz gehe und man damit aber immer wieder den Kontext auch mit den kommunalen Playern hat. Und spannenderweise war da zu sehen, inwiefern können eigentlich Unternehmen dann auf diese Wärme zugreifen, wie können es auch Private nutzen. Wir haben in Berlin beispielsweise auch Quartiere, die dann auf Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser setzen. Und spannend wird es natürlich jetzt sein, wie aus solchen Piloten dann schnell der Standard wird. Und ich glaube, da müssen wir noch mehr auch auf die Unternehmen schauen, die bei ihnen sich engagieren, denn die scheinen ja schon drei Schritte voraus zu sein.
Ja, ich sag mal so, wenn wir vor großen Aufgaben stehen und es ist die Wärmeplanung in den Kommunen. Ich selber war 12 Jahre bei den Stadtwerken München und kenne das Thema ziemlich gut. Und da steht man natürlich schon vor einer Riesenaufgabe, die Wärme klimaneutral zu machen. Ich sehe aber immer vor so großen Aufgaben eben auch tatsächlich die Chancen, weil man einfach nochmal ganz neu an das Thema ran muss und sehr kreativ eben sich Ideen einfallen lassen muss. Und es sind ja auch Riesenchancen, die dabei entstehen. Eben gerade das Beispiel, das Sie auch gesagt haben mit der Nutzung der Wärme aus den Abwässern. Ja.
Ich würde jetzt an der Stelle gerne noch mal eine zusätzliche Perspektive einbringen oder nutzen, die Sie einbringen. Und zwar sind Sie ja studierte Stadtplanerin, habe ich mir sagen lassen, und beherrschen dadurch das Denken in Systemen und in Flächen, in Taktung, Zuständigkeiten, sind ja auch als Kommunalpolitikerin sehr erfahren, was diesen Kontext angeht. Wenn man jetzt Klimaschutz und Anpassung zusammendenkt, denn wir als Wasserwirtschaft haben ja häufig damit zu tun, dass wir jetzt Trockenperioden haben, es heißer geworden ist. Und Sie sich nochmal zurückerinnern an Ihre kommunale Phase. Ja, was ist Ihr Eindruck? Woran liegt es, dass Städte noch immer zu langsam sich quasi an den Klimawandel anpassen? Und was könnten Sie noch tun, damit Klimaschutz und Klimaanpassung gemeinsam gedacht werden?
Naja, wenn ich an unsere Städte und Kommunen denke, dann haben die natürlich tatsächlich gerade ein Finanzierungsproblem. Jetzt komme ich aus der Stadt München. Wir hatten viele Jahre, es standen wirtschaftlich ganz gut da, aber auch in München wird der Gürtel jetzt enger geschnallt und die Stadt muss ganz genau rechnen. Also das ist natürlich, ich sag mal, wenn der Gesetzgeber den Kommunen und Städten vorgibt, eben klimaneutral zu werden, sie aber nicht entsprechend auch mit Steuereinnahmen ausstattet, dann ist es Wohlfeil, dann können Städte eben tatsächlich dem Ziel nicht näher kommen. Aber in der Tat, also ich denke, was Städte vielleicht doch nochmal intensivieren können, ist die Zusammenarbeit eben der Player dort, nicht? Also der Wohnungsbaugesellschaften, der Projektentwickler und so weiter, dass man da tatsächlich ein Bewusstsein schafft, bei allem, was neu in der Stadt geplant und gebaut wird, dass man eben den Klimaschutz mitdenkt. Der muss nicht unbedingt furchtbar teuer sein, ja, sondern tatsächlich die als Partner sieht und gemeinsam mit denen an der Stadt arbeitet. Und gerade in Städten ist es doch das Schöne, dass Klimaschutz gleich Lebensqualität ist. Ja, also man hat gleich Fans auch sozusagen in der Stadtbevölkerung, die eben da auch mitmachen, ja. Und für mich ist immer zum Beispiel so ein schönes Beispiel als ich noch als Stadtplanerin unterwegs war, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt ein neues Wohnquartier plant, dass man den Leuten gleich so ein bisschen einen Weg leitet, wo sie selber bepflanzen können oder so aktiv werden können, wo sie gemeinsam Gärten anlegen und so. Das sind ganz einfache Beispiele, aber ich glaube, da kann man einfach unheimlich viel als Stadt machen, was nicht viel Geld kostet, was jetzt auch, sage ich mal, den kommunalen Finanzen entgegenkommt, die immer geringer werden. und wo man aber einfach die Bevölkerung mitnimmt. Und ich habe es erst, wo ich am Wochenende in meiner Heimatstadt München so aufs Land gefahren bin, ist mir echt aufgefallen, wie viele Balkonkraftwerke entstanden sind. Ja, wo ich dann mit der S-Bahn ein bisschen ins Umland gefahren bin. Und dann dachte ich mir wirklich, wie viele Menschen auch etwas unabhängig werden wollen, ja, und ihren Beitrag eben leisten möchten und eben solche Dinge eben auch einfach aufzuzeigen, was man selber tun kann, dann kostet es keine Stadtfinanzen und verschafft den Stadtbewohnern einfach ein gutes Gefühl, eben Teil der Lösung zu sein.
Ja, wo Sie gerade die Balkonkraftwerke erwähnen, wir haben auch stellen fest, dass in der Bevölkerung auch immer mehr der Wunsch besteht, selber beispielsweise mit dem Regenwasser anders umzugehen, dass es quasi zentral oder jeweils am Haus gesammelt wird, man damit dann eben den Garten gießen kann und dass es nicht einfach weg in die Kanalisation und man somit einfach ja sich vor Ort auch mit den Ressourcen, die man hat, dann auch das Leben noch ein bisschen schöner machen kann.
Also in München haben wir als Family vor 20 Jahren ein Haus gebaut und da stand ein altes Haus mit einem riesengroßen Öltank und den haben wir reinigen lassen und haben das als Regenwasserspeicher genutzt, diesen riesigen Öltank. Und der hat tatsächlich immer den ganzen Sommer gereicht, um den Garten eben grün zu halten. Ja. War echt toll.
Ja, wunderbar. Den Pflanzen gefällt sowas auch ganz gerne.
Ja.
Wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, was es braucht, damit die Wirtschaft ja noch mehr Klimaschutz betreiben kann, wenn sie denn möchte. Und Sie hatten es ja auch angesprochen, Elektrifizierung ist da häufig so der schnellste Pfad. Strommix gilt es dann aber auch eben zur Verfügung zu stellen. Die Netze müssen stimmen, die Signale müssen stimmen. Wenn Sie das jetzt alles so verdichten müssten, was ist die wichtigste politische Bedingungen, damit Unternehmen investieren, statt abzuwarten?
Ja, Planbarkeit, ganz klar. Also ein dreijähriger Industriestrompreis bringt null Investitionen, ganz im Gegenteil, bringt Verunsicherung. Unternehmen müssen jetzt ihre Anlagen auf Klimaneutralität stellen. Das heißt, die Anlagen werden 15, 20 Jahre Abschreibezyklen haben und solange brauchen sie Planungssicherheit. Sie brauchen die Sicherheit, dass ausreichend grüner Strom da ist, zu bezahlbaren Preisen, dass eben tatsächlich auch unser Klimaschutzgesetz mit den CO2, ich sag mal mit dem ETS und den CO2-Einsparungen tatsächlich auch kommt. Darauf haben sie sich ausgelegt, haben investiert und es darf eben nicht immer wieder ein Rollback stattfinden. Das ist einfach für die Wirtschaft tödlich. Sie braucht Planbarkeit und zwar wirklich langfristige Planbarkeit. Dann kriegen wir auch die Finanzierung hin. Die Politik muss da eben liefern und mit Ernsthaftigkeit rangehen.
Ich finde es wirklich toll, dass Sie auch in Zeiten, in der den Klimaschutz gefühlt so ein bisschen so ein Rollback hat, weiter dranbleiben. Und die Unterschiede.
Es darf kein Rollback geben.
Genau.
Wir haben nur diese einen Planeten. Deswegen darf es da kein Rollback geben. Ich habe zwei Töchter, die sich ernsthaft Sorgen machen, wie viele andere junge Menschen. Und deswegen setze ich mich dafür ein.
Finde ich schön. Frau Nallinger, wir würden mit einer weiteren Kurzfragerunde abschließen.
Sehr gerne.
Wenn Sie mir einfach nochmal schnell Ihre Gedanken mitteilen. Ein politischer Satz, den Sie gerne öfter hören würden, weil er Investitionen auslöst.
Wir sichern euch, dass wir die nächsten Jahrzehnte also finanzierbarer, günstiger, grünen Strom zur Verfügung stellen.
Das hoffen wir mal, dass wir das bald hören. Eine Maßnahme, die unterschätzt wird, weil sie unspektakulär ist, aber schnell Wirkung hätte.
Die Menschen mitnehmen und tatsächlich, sage ich mal, auch. Also ich finde es echt spannend, wenn man den Menschen jetzt tatsächlich weiterhin ihre erneuerbaren Anlagen lässt, dann werden sie auch in Wärmepumpen und in Elektromobilität investieren. Deswegen dürfen wir da nicht nachlassen.
Okay. Und Ihre Botschaft an alle, die in der Daseinsvorsorge, insbesondere in der Wasserwirtschaft arbeiten?
Wir müssen alles elektrifizieren. Auch die Wasserwirtschaft sollte ihre Anlagen elektrifizieren. Und ich bin aber guter Dinge, dass das auch eine gute Investition ist, weil wir ausreichend und günstigen erneuerbaren Strom in Zukunft in Deutschland haben werden.
Wir werden das Gespräch fortführen. Vielen, vielen Dank für das heutige Gespräch. Ich würde sagen, wir nehmen mit, die Wasserwirtschaft ist nicht nur betroffen, sie ist Teil der Klimaschutzlösung über Eigenenergie, Effizienz und Wärmequellen. Und durch Karl zeigt sie auch ganz operativ, wie Klimaschutz fortzutreiben ist. Und Unternehmen widmen sich dem Klimaschutz aber dann erfolgreich, wenn die Rahmenbedingungen so gesetzt sind, dass aus Wollen Investitionen werden. Das war die heutige Folge von Kanal Royal, dem Podcast der DWA. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, teilt ihn mit Kolleginnen, Kollegen, Freunden, Familie und lasst noch am allerliebsten eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig, engagiert und wasserbewusst.